In so einer Ausstellung kann man ja in erster Linie Funde präsentieren und nicht die B-Funde, also die Reste und Fundamente von Baracken und so weiter, die draußen im Gelände liegen. Und dieses Fundmaterial ist sehr, sehr umfangreich und beleuchtet eben, in der Ausstellung haben wir es auf 6 oder 7 Themen verteilt. Das sind also einerseits Dinge, die mit dem Lager selber zu tun haben, mit der Infrastruktur, mit den Gebäuden, mit den sanitären Anlagen. Dann gibt es einen ganz wichtigen Fundkomplex, da geht es um die Versorgung mit Essen, mit Medikamenten, mit Kleidung. Dann gibt es eine Menge Funde, die von den Häftlingen selber stammen, Souvenirs, Andenken an ihr Leben in Freiheit, die sie zufällig mit dabei hatten oder die sie sich unter Lagerbedingungen selber hergestellt haben. Dann gibt es einen großen Komplex an Funden, die mit der Ausbeutung zu tun haben, mit dem Profit, mit den Profiteuren bis hin zu Munition und Stacheldraht und solchen Dingen. Und dann natürlich auch ein wichtiger Komplex, weil diese ganzen schrecklichen Dinge, die in der Geschichte da passiert sind, die passierten ja nicht ungeordnet. Das war kein Chaos. Das war alles unter strikten Auflagen und Bedingungen einer Staatsbürokratie fand das statt. Dafür ist Deutschland ja besonders bekannt und das war damals eben auch nicht anders. Wir haben also zahlreiche Funde, die von der Verwaltung dieses ganzen Geschehens stammen. Also bis hin zu analogen Datenträgern, wenn man so will. Es sind zum Beispiel Hunderttausende von Mitarbeitern, von zwangsarbeitenden Mitarbeitern der Rüstungsfirmen, sind auf kleinen Blechplatten mit Namen und Geburtsdatum, Geburtsort erfasst worden, mit denen man dann praktisch auf die Lohntüte was draufdrücken konnte. Viel Lohn bekamen sie ja nicht. Aber diese analogen Datenträger, die haben sich halt im Boden erhalten und bieten eben großartige Möglichkeiten der Auswertung, weil man da eben praktisch zu den Leuten direkt hinfindet, weil ja Namen und Daten draufstehen.
Mich hat auch der Titel angesprochen, also der heißt ja der Ausgeschlossen, Archäologie der NS-Zwangslager. Mhm. Das Ausgeschlossen habe ich jetzt so verstanden, dass ich das sozusagen auf das Verhältnis oder sagen wir eher Missverhältnis zwischen den ZwangsarbeiterInnen und zur deutschen Gesellschaft bezieht. Wie kann die Archäologie dazu beitragen, dieses Verhältnis darzustellen?
Also das ist ja, dieser Titel der Ausstellung ist natürlich erstmal auch so eine Art Wortspiel, wenn man so will, weil die Menschen in den Lagern natürlich eingeschlossen waren, ist ja klar. Dafür stehen eben Stacheldraht und all die Dinge, die der Zwangskasernierung da gedient haben. Aber ausgeschlossen waren die Leute natürlich auch. Sie waren ausgeschlossen aus der Volksgemeinschaft, wie es damals hieß, der sie eben dezidiert nicht angehören durften, selbst wenn sie ganz zu Anfang teilweise freiwillig nach Deutschland gekommen waren. Es gab ja die großen Anwerbeaktionen. Und das hat aber dann sehr schnell, ist es umgeschlagen in eben ein Zwangsverhältnis. Sie konnten nicht mehr nach Hause und waren eben nicht nur aus der deutschen Volksgemeinschaft ausgeschlossen, sondern auch ausgeschlossen von ihrer Heimat, von allem, was sie eben an Zuhause erinnerte.
Wie stellt man jetzt dieses Ausgeschlossen dar, also auch diese Trennung von der eigenen Heimat oder von der Gesellschaft, also wie stellt man das archäologisch dar?
Also das können wir archäologisch ablesen an den unterschiedlichen Fundstücken dieser Themen, die ich genannt habe. Das wird da immer wieder sichtbar und am sprechendsten sind natürlich Zeugnisse, Fundgegenstände, auf denen quasi und buchstäblich eingeritzt ist, Erinnerung an meine Gefangenschaft in Deutschland. Solche Stücke gibt es mit französischen Inschriften von französischen Kriegsgefangenen. Es gibt andere Stücke, die praktisch von der Hoffnung auf Frieden, Freiheit und Rückkehr sprechen, indem zum Beispiel höchstwahrscheinlich sowjetische Kriegsgefangene oder Zivilgefangene sich mit Sowjetsternen, mit Hammer- und Sichelsymbolen und anderem mehr, ja, so ein Symbole ihrer Heimat schufen, die wir dann im Boden finden.
Na, mir ist zum Beispiel auch ein Fragment eines Porzellantellers aufgefallen. Und die wurden ja also laut den Ausstellungstexten vor allem von den Wachmannschaften und deren Familien genutzt. Weil die Mehrheit der Lagerinsassen hat ja vor allem Blechgeschirr benutzt. Und gibt es noch weitere Befunde, die auch Unterschiede zwischen den Lagerinsassen vielleicht deutlich machen?
Also das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich einerseits klar ist aus Zeitzeugenberichten und der historischen Forschung, dass man auch innerhalb der Lagergesellschaft, der Häftlingsgemeinschaft Unterschiede hatte. Da gab es welche, die eben rassistisch höherwertig waren als andere. Hinweise darauf findet man zum Beispiel, indem innerhalb der Lager auch Stacheldraht Abgrenzungen sind zwischen Bereichen, wo eher aus rassistisch-nazimäßiger Sicht mehr arische Gefangene gesessen haben, also französische oder holländische Gefangene. Und dann gibt es also einen doppelten Stacheldrahtzaun, der auch noch eingegraben war. Und dahinter saßen dann die sowjetischen Kriegsgefangenen, die buchstäblich verhungerten, weil sie eben gar nichts bekamen. Das kann man eben archäologisch innerhalb der Lager auch an solchen Befunden nachweisen.
Ein großer Teil sind ja auch die persönlichen Gegenstände. Also zum Beispiel Löffel findet man ja viel, Kämme, ja. Zahnbürsten, Seifendosen, Trinkflaschen. Wie gehen Sie als Archäologe und auch als Kurator pietätvoll mit diesen Gegenständen um? Gab es zum Beispiel so Bestrebungen, die Objekte an die Hinterbliebenen zurückzugeben?
Das ist eine ganz wichtige Frage bei der Archäologie der Moderne, wo man ja häufig Dinge findet, die mit Namen gekennzeichnet sind, wo man einerseits das Glück hat, praktisch die Geschichte von Einzelpersonen erzählen zu können, wo man sich andererseits aber sagen muss, in der Tat, da gibt es doch bestimmt Nachfahren, hätten die nicht Interesse an diesen Stücken. Im Denkmalschutzgesetz ist es so definiert, alles was eben im Boden liegt und herrenlos ist, wird zum Bodendenkmal. Da kann man sich natürlich fragen, sind diese Dinge wirklich herrenlos, wenn irgendwo Nachfahren existieren? Das ist so eine Grauzone, wo man berechtigt fragen kann, ob man diese Dinge nicht besser zurückgeben kann. Nur man muss es ja auch irgendwie rauskriegen, wem gehört's, wo wohnt der. Also wir haben ja zum Teil Ausweise, auch als Bodenfunde, wo neben dem Namen und Geburtsdatum auch noch ein Foto ist, zum Beispiel der französische Arbeiter im Arado-Werk in Rathenow. Also da bin ich sicher, wenn man das den richtigen Leuten in Frankreich zeigt, dann erkennen die da ihren Opa, ne, als jungen Mann. Aber so weit sind wir noch nicht, dass wir da wirklich an die Quellen kommen, wo man das ermitteln kann. Immerhin sind wir jetzt gerade aktuell mit Arolsen Archives im Gespräch und nicht nur im Gespräch. Arolsen Archives, das ist ja die Nachfolgeinstitution des internationalen Suchdienstes, dann hießen die International Tracing Service, jetzt heißen die Arolsen Archives, und mit denen haben wir zusammen eine Homepage entwickelt, die nächste Woche freigeschaltet wird, wo man über das Schicksal von Leuten informiert wird, die anhand unserer archäologischen Funde namhaft gemacht worden sind. Also da fangen wir jetzt mit an und wir sind dabei, tatsächlich die, zum Beispiel diese Adrema-Bleche, diese analogen Datenspeicher, dann auch nach Möglichkeit an Arolsen abzugeben, weil die weniger Bodendenkmal sind als eigentlich personalisierte Geschichtsquelle, schicksalsgebundene Geschichtsquelle.